Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Right now, the ultimate showdown, the ABC News presidential debate, live from the critical battleground state of Pennsylvania, starting right now.
So dramatisch läuft das in den USA. Es sind zum ersten Mal die beiden PräsidentschaftskandidatInnen in den USA aufeinander getroffen. Im lange erwarteten TV-Duell Kamala Harris gegen Donald Trump.
Now she wants to do transgender operations on illegal aliens that are in prison. This is a radical left liberal.
And I'd invite you to know that Donald Trump actually has no plan for you, because he is more interested in defending himself than he is in looking out for you.
Es waren 1,5 Stunden voller persönlicher Angriffe und Diskussionen über die Themen, die die Wahl entscheiden werden. Von Wirtschaft über Migration bis Abtreibung.
Die ersten Reaktionen zeigen, dass Harris sich etwas besser geschlagen hat. Trump ist als zorniger alter Mann rübergekommen. Für Menschen, die zornig sind, die spricht er auf jeden Fall an.
Für den Standard analysiert unser leitender Redakteur Eric Frey, wer in diesem TV-Duell mehr erreicht hat. Kamala Harris oder Donald Trump? Eric, als das letzte Mal zwei PräsidentschaftskandidatInnen im TV debattiert haben, musste danach einer seine Kandidatur zurücklegen. Du hast doch das damals für den Standard analysiert, nämlich Joe Bidens Ende war das. Jetzt haben wir seine Nachfolgerin Kamala Harris gegen Donald Trump im TV debattieren sehen. Und bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, würdest du sagen, dass dieses Duell genauso erschütternde Folgen haben wird wie das letzte vorhergehende?
Nein, davon gehe ich nicht aus. Diese Diskussion zwischen Biden und Trump, die zur Biden-Katastrophe und zu seinem Rückzug geführt hat, war ja eigentlich eine Ausnahme. Die meisten Präsidentschaftsdebatten der vergangenen Jahrzehnte hatten keine großen Auswirkungen auf den Wahlausgang. 2016 hat Hillary Clinton deutlich besser abgeschnitten als Donald Trump in allen Debatten und trotzdem verloren. Mit Romney gegen Obama war auch gut und es hat ihm auch nichts genützt. Also meistens bewirken die nicht so viel. In diesem Fall war es wieder ein wenig anders, weil eine der beiden Kandidatinnen, nämlich Kamala Harris, ist den Amerikanern noch nicht so wirklich bekannt. Und da war es halt wichtig, wie präsentiert sie sich, was ist der Eindruck, den sie vermittelt, und diese Frage könnte sehr wohl einen Einfluss haben auf diese Wahl, aber nicht unbedingt den entscheidenden.
Die Diskussionen sind ja eigentlich schon vor dem Fernsehabend losgegangen. Donald Trump wollte erst nicht im TV debattieren, hat sich dann doch dazu bereit erklärt. Und interessant war auch der Modus, da ging es um Stummschalter und so weiter und auch die Vorbereitung, wie die beiden sich darauf vorbereitet haben. Kannst du da einen kurzen Einblick geben?
Ja, also es war schon für die beiden Präsidentschaftsdebatten, die noch Biden und Trump ausgemacht haben. Damals hat Biden darauf bestanden, dass der andere, der nicht am Wort ist, nicht hereinreden kann, dass das Mikrofon stumm geschalten wird. Das lag an den Erfahrungen von 2020, wo Trump Biden ständig unterbrochen hat. Das ist auch geschehen, hat aber letztlich Trump mehr genutzt als Biden, weil in diesen stummen Phasen, wo der andere nicht reden konnte, Biden eigentlich auch alt ausgeschaut hat und er auch nicht in der Lage war, hier zu widersprechen, und das Ganze auch dazu geführt hat, dass Trump disziplinierter vorgehen musste, als er es eigentlich sonst gerne von seiner Natur aus würde. Diesmal hätte Harris gerne die Möglichkeit gehabt, Zwischenrufe zu machen, weil sie das auch kann, weil sie das als Staatsanwältin immer gelernt hat. Da hat Trump diesmal drauf bestanden, so darf es nicht sein. Sie haben sich dann darauf geeinigt, dass das Mikrofon beim anderen immer stumm geschaltet ist. Interessanterweise hat ABC, der Fernsehsender, der das Ganze durchgeführt hat, am Ende sich nicht ganz dran gehalten. Es gab immer wieder Augenblicke, wo sehr wohl auch dann Harris einen Zwischenruf machen konnte oder auch Trump. Also offenbar war das Mikrofon nicht völlig stumm geschaltet, sondern nur zeitweise. Die Vorbereitung, ja, üblicherweise tun sich solche Kandidaten immer sehr gut auf solche Debatten vorbereiten. Trump hat behauptet, er hat das gar nicht gemacht, er hat es nicht notwendig. Harris hat es sehr wohl gemacht. Sie ist auch eine sehr disziplinierte, auch eine Vorbereiterin. Das hat sie auch als Staatsanwältin einmal auch schon gelernt. Und das hat sich auch gezeigt. Während Harris in dieser Debatte oft vielleicht auch ein wenig steif, ein wenig geplant so gesprochen hat, als würde sie das, was sie auswendig gelernt hat, reden, hat Trump spontaner gewirkt, authentischer, aber gleichzeitig auch sich gehen hat lassen, das, was Harris nicht getan hat.
Also steigen wir inhaltlich ein in die Debatte. Stattgefunden hat sie auf dem Sender ABC und sehr interessant war da schon der Anfang, als die beiden KandidatInnen zum ersten Mal in den Raum gekommen sind.
Kamala Harris, it's up good debate.
Nice to see you. Have fun.
Thank you.
Wo Harris ganz offensiv auf Trump zugeht, ihm die Hand schüttelt, ihn begrüßt. Trump ist eher ein bisschen überrascht davon, will nur hinter sein Pult kommen. Die beiden KandidatInnen haben sich, seit Kamala Harris als Kandidatin feststeht, schon sehr stark versucht zu profilieren. Die eine als taffe Staatsanwältin gegen den weirden Kriminellen, der eine hat versucht, sich selbst als erfolgreichen Ex-Präsidenten darzustellen und Harris als eine linke Chaotin. Jetzt, wo die beiden sich anscheinend zum ersten Mal gegenübergestanden sind in der Debatte, welcher Eindruck hat sich stärker durchgesetzt?
Ja, da muss man zurückfragen, bei wem? Das Land, die USA, sind völlig gespalten, ziemlich 50-50 oder sagen wir 48 und 48. Und bei den Trump-Anhängern, ich glaube, da hat diese Debatte nicht viel verändert. Auch wenn jetzt die Versuche von Trump, Kamala Harris hier als radikale Marxistin darzustellen, nicht wirklich verfangen haben.
She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics and he taught her well.
So kam sie einfach nicht rüber, aber für Leute, die daran glauben, die auch von Fox News und noch rechteren Fernseh- und Radiosendern dauernd gefüttert werden, die werden das einfach trotzdem glauben und sagen, naja, sie hat sich halt gut verstellt und man kann ihr ja kein Wort glauben. Genauso gut ist das Bild von Trump als ein mehrfach angeklagter und bereits verurteilter Krimineller, die es bei den Demokraten sehr, sehr stark vorhanden ist.
Well, I think this is so rich. Coming from someone who has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference, has been found liable for sexual assault, and his next big court appearance is in November at his own criminal sentencing.
Und einer, der die amerikanische Demokratie gefährdet, wird Trump in dieser Debatte sicher nicht entkräftet haben, sondern eher noch verstärkt haben durch manches, was und vor allem wie er es gesagt hat. Aber wiederum, seine Anhänger, für die sehen all diese Verfahren, die gegen ihn laufen, auch das Urteil, die Verurteilung in New York, wie Trump das genannt hat, die Weaponization, also die Instrumentalisierung der Justiz durch die Mächtigen, durch das Weiße Haus, durch Biden und durch Harris selbst. Also eigentlich per se schon selbst wieder ein massives Vergehen gegen die amerikanische Demokratie oder ein Verbrechen.
Unser Kollege Karl Dömenz hat aus den USA in seiner ersten Analyse geschrieben, Harris hätte Trump provoziert, in Fallen gelockt, aus der Deckung geholt. Siehst du das auch so?
Das kann man wohl so sagen. Sie hat ganz bewusst versucht, ihn dort zu treffen, was ihn am meisten trifft. Das ist am besten aufgefallen, als sie eigentlich ohne besonderen Anlass über seine Wahlkampfveranstaltungen gesprochen hat, als sie erklärt hat, die Leute sind dort so gelangweilt und sie gehen schon früher weg.
And what you will also notice is that people start leaving his rallies early, out of exhaustion and boredom.
She can't talk about that. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics.
Sie hat genau gewusst, das ist etwas, was Trump wirklich am meisten ärgert. Er hat auch dann gleich wieder auch ziemlich hart zurückgeschlagen, hat dann behauptet, bei ihren Wahlkampfveranstaltungen kommen die Leute gar nicht hin oder nur, wenn sie dafür bezahlt werden. Also das wurde dann zu einem ziemlichen Hickhack, aber in diesen Versuche von Harris hier, Trump an seinen wunden Punkten zu treffen, ist ihr das gelungen, was sie wollte. Sie wollte zeigen, dass er einfach nicht nur undiszipliniert, sondern eigentlich unkontrolliert, extremistisch und sogar, könnte man sagen, ein wenig verrückt ist. Und als dann Trump begonnen hat, Geschichten zu erzählen, die so eindeutig nicht stimmen, hat sie gesagt, schaut wie extrem, schaut wie extrem. Also das war genau das, was sie wollte und das ist ihr sicher in dieser Debatte gelungen.
In Jetzt hat unser Kollege Dömens auch geschrieben, dass es bei solchen Debatten nicht um Infoveranstaltungen es sich handelt, wo Policies dargelegt werden, aber es gibt auch die großen Themen, um die es gegangen ist. Die Debatte hat 1,5 Stunden gedauert, das heißt, da waren sicher mehr und weniger wichtigere Dinge dabei. Was waren denn für dich die 3 größten, wichtigsten Themen und wie haben sich die beiden zu denen jeweils positioniert?
Sicher die beiden Themen, die am meisten auch die Amerikaner, Amerikanerinnen interessiert, die auch oft im Vordergrund stand, vor allem am Anfang, war die Wirtschaft.
We're doing tariffs on other countries. Other countries are going to finally, after 75 years, pay us back for all that we've done for the world.
Economists have said that that Trump sales tax would actually result for middle class families in about $4,000 more a year. And that is why I imagine and have actually a plan to build what I call an opportunity economy.
Und da hatte auch Trump einen gewissen Vorteil, weil die letzten Jahre waren in den USA von Inflation geprägt und diese Inflation wurde von den Menschen als schmerzhaft empfunden und, wie das so üblich ist, dann den Regierenden in die Schuhe geschoben. Das zweite Thema, das immer wieder aufkam, war Einwanderung, Migration. Auch das ist ein Thema, wo Trump punkten kann, aber Harris auch sehr gut zurückschlagen konnte.
What about all the people that are pouring into our country and killing people that she allowed to pour in? She was the border czar, remember that. She was the border czar.
And let me say that the United States Congress, including some of the most conservative members of the United States Senate, came up with a border security bill, which I supported. Donald Trump got on the phone, called up some folks in Congress and said, kill the bill. And you know why? Because he'd prefer to run on a problem instead of fixing a problem.
Indem sie darauf hingewiesen hat, dass das Gesetz, das gemeinsam Republikaner und Demokraten ausgehandelt haben, um effektiv eigentlich die Grenze besser zu kontrollieren oder gar zu schließen, von Trump zu Fall gebracht wurde, weil, wie sie gesagt hat, er möchte das Problem nicht lösen, sondern er möchte damit Wahlkampf führen. Die Demokratie, die Gefahr der Demokratie, der 6. Jänner 2021 kamen auch immer wieder vor. Das ist ein Schwachpunkt für Trump.
I was at the Capitol on January 6th. The President of the United States incited a violent mob.
Is there anything you regret about what you did on that day? Yes, sir.
I had nothing to do with that other than they asked me to make a speech. I showed up for a speech. I said, I think it's going to be big.
Das hat auch Harris ganz besonders immer wieder betont. Und ein weiteres Thema immer wieder war auch in der Außenpolitik. Da hat Trump versucht, sich als der Friedenspräsident zu präsentieren, wo in seiner Zeit kein Krieg geherrscht hat. Was insofern stimmt, dass die Kriege der beiden Präsidentschaft, vor allem Ukraine und jetzt in Gaza, nicht unter Trump waren, sondern jetzt stattgefunden haben, wobei man dafür nicht unbedingt Biden und Harris verantwortlich machen kann.
And what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other, I'll get them together. That war would have never happened.
I believe the reason that Donald Trump says that this war would be over within 24 hours is because he would just give it up.
Trump tut das aber, sagt, unter mir wäre das alles nicht passiert.
We're playing with World War III and we have a president that we don't even know if he's, where is our president?
Hat ständig vom Dritten Weltkrieg gesprochen, von dieser Angstmache, so ungefähr, Harris wird das Land in den Dritten Weltkrieg führen, aber auch dort hat er möglicherweise einfach durch seine Übertreibungen, durch seine unglaubwürdigen Behauptungen ein bisschen sich selbst den Boden weggezogen hat von seinen Füßen.
Thema Übertreibungen, da hat es eine Stelle gegeben, die ein bisschen bizarr geklungen hat von außen.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
Ist es darum gegangen, dass Trump behauptet hat, dass MigrantInnen in einzelnen Städten in den USA Haustiere essen würden, Hunde? Was hat es mit dem allem auf sich?
Ja, das ist so ein Meme, das herumläuft in den sozialen Medien der Republikaner, wo das behauptet haben, irgendwelche Bewohner einer Stadt im Mittleren Westen, dass offenbar haitianische Einwanderer dort Katzen oder Hunde gestohlen und aufgefressen haben. Das wurde von der Stadtregierung dementiert. Und das war ganz interessant, weil als Trump diese Behauptung als Faktum wiederholt hat dort, hat der Moderator eine Art Fact-Checking gemacht.
I just want to clarify here, you bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community.
Well, I've seen people on television.
Let me just say here, this is the...
The people on television say my dog was taken and... used for food. So,
man hat darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsmanager dieser Stadt das dementiert hat und hier eigentlich sehr dezidiert hier Trump auch einer Unwahrheit überführt hat. Das war sehr bewusst von ABC der Plan, zu sagen, wenn Sachen ausgesprochen werden, die eindeutig falsch sind und die man in der Schnelle auch widerlegen kann, dann tun wir das. Das, was in der Juni-Debatte CNN nicht gemacht hat, wo Trumps viele Unwahrheiten, viele Lügen einfach stehen geblieben sind und auch Biden nicht in der Lage oder nicht bereit war, das zu dementieren. Das hat dazu ein bisschen geführt, dass möglicherweise, weil Trump ja viel mehr, sagen wir, Unsinn gesprochen hat als Harris, dass hier eine Schieflage entstanden ist.
You talk about extreme.
Dass man den Eindruck hatte, ABC war eher auf der Seite von Harris, war hier Partei. Das haben auch die Republikaner nach der Debatte gleich auch behauptet, haben sich als unfair behandelt beschrieben, was immer ein Zeichen ist, dass sie nicht ganz so zufrieden sind mit dem Ausgang der Debatte, wie man es sonst sehen würde. Aber auch Harris hat manches gesagt, was nicht gestimmt hat. Zum Beispiel hat sie gesagt, dass unter Trump die höchste Arbeitslosigkeit in den USA dann geblieben ist am Ende seiner Präsidentschaft seit der Weltwirtschaftskrise. So stimmt das nicht, aber genauso hat Trump behauptet, dass unter Biden die höchste Inflation aller Zeiten es gab. Auch das ist nicht wahr. Es gab in den 1970er Jahren deutlich höhere Inflationszahlen. Also manches, was nicht gestimmt hat, wurde zumindest dort live in der Debatte nicht richtig gestellt. Wenn man aber, sagen wir, die Webseiten von der New York Times, von der Washington Post anschaut, dann sieht man eine sehr, sehr genaue Aufschlüsselung von was ist richtig, was ist falsch, was ist irreführend oder was ist aus dem Zusammenhang herausgerissen.
Ein Thema haben wir vorher noch nicht angesprochen, eins, das Kamala Harris sehr wichtig ist, nämlich Abtreibung. Wie haben die beiden sich dargeschlagen?
Das Thema Abtreibung ist der große Schwachpunkt für Ex-Präsident Trump.
But what I did is something for 52 years they've been trying to get Roe v. Wade into the states. And through the genius and heart and strength of six Supreme Court justices, we were able to do that. Now I believe in the exceptions for...
Er hat durch seine Besetzungen des obersten Gerichtshofs ermöglicht, dass Roe v. Wade, das Grundsatzurteil, das die Abtreibung liberalisiert hat in den USA, wieder aufgehoben wurde, dass es dadurch zu massiven Verschärfungen gekommen ist in vielen Bundesstaaten und das ist sehr unpopulär. Trump versucht jetzt seit vielen, vielen Monaten aus dieser Sache wieder rauszukommen, behauptet, er ist ja nicht für Verschärfungen, er ist auch nicht gegen künstliche Befruchtung und In-vitro-Fertilisation und all diese anderen Sachen, das auch zu einem Thema wurde durch ein Urteil in Alabama. Aber hier hat Kamala Harris, die schon in ihrer ganzen politischen Laufbahn das immer mit viel Engagement für das Recht der Frauen selbst zu entscheiden, ob sie ein Kind auf die Welt bringen oder nicht.
You want to talk about this is what people wanted? Pregnant women who want to carry a pregnancy to term, suffering from a miscarriage, being denied care in an emergency room because the healthcare providers are afraid they might go to jail and she's bleeding out in a car in the parking lot? She didn't want that? Her husband didn't want that? A 12 or 13-year-old survivor of incest? Being forced to carry a pregnancy to term? They don't want that.
Und das hat sie auch in dieser Debatte auch absolut genützt. Und man kann auch sagen, während am Anfang, als es um die Wirtschaftsthemen ging, sie ziemlich steif und auch ein bisschen unsicher gewirkt hat, sobald dann das Thema Abtreibung hochkam, ist sie in Fahrt gekommen und ab diesem Zeitpunkt war Harris in der Offensive und Trump viel mehr in der Defensive. Was dann dazu geführt hat, dass Trump viel mehr gesprochen hat als Harris. Er hat viele Minuten mehr bekommen, aber er hat diese Zeit vor allem genutzt, um sich auch zu verteidigen gegen Vorwürfe, die er als unfair empfunden hat.
Das heißt, diese republikanische Taktik, die man jetzt immer hört, dass die BeraterInnen zu Trump sagen, sei sachlich, greif die andere Seite nicht persönlich an, das ist mittlerweile auch aus dem Fenster geworfen.
Trump kann sich nicht dran halten. Das gelingt ihm einfach nicht. Dazu ist er auch ein viel zu impulsiver, emotionaler Mensch und Politiker. Gewisse Sachen hat er etwas beiseite gelassen. Also diese Angriffe auf Harris, dass sie nicht wirklich schwarz sei, dass ihre Identität sie verfälscht hat, das hat jetzt keine große Rolle mehr in dieser Debatte gespielt. Es kam zwar vor, aber da hat er sich nicht mehr hineingesteigert. Also wahrscheinlich in einigen Punkten hat er versucht, sich ein wenig zurückzuhalten, aber auch vor allem, wenn er sich provoziert fühlt, ja, dann gibt es für ihn kein Halten.
Ich habe das Gefühl gehabt, und ich hoffe, das fasst jetzt deine Ausführungen noch irgendwie zusammen, dass die beiden so versucht haben, zwei Bilder zu zeichnen.
We have millions of people pouring into our country from prisons and jails, from mental institutions and insane asylums. I created one of the greatest economies in the history of our country. I'll do it again and even better.
Donald Trump hat gesagt, früher war alles besser und unter der aktuellen Regierung von Biden und Harris ist alles schlechter geworden.
And what I do offer is a new generation of leadership for our country. One who believes in what is possible, one who brings a sense of optimism about what we can do instead of always disparaging the American people.
Und Harris hat gesagt, wir müssen wieder positiv denken, wir müssen das Land aufrichten und wenn wir es nur wollen, dann schaffen wir das. Wer von den beiden hat sich mit seiner Erzählung durchgesetzt? Wer hat dieses Duell deiner Meinung nach gewonnen?
Also die ersten Reaktionen und wenn man dann die Umfragen sehen wird, dürften die das wahrscheinlich auch bestätigen, zeigen, dass Harris sich etwas besser geschlagen hat. Vor allem zum ersten Mal hat sie sich wirklich den Amerikanern, einer ganz großen Zahl der Amerikaner hier präsentiert als Präsidentschaftskandidatin. Sie hat sehr bewusst diese Botschaft des Positiven, des Optimismus, der positiven Veränderung hier in den Vordergrund gestellt, sich damit aber auch versucht, ein bisschen implizit von diesen letzten 3,5 Jahren zu distanzieren, zumindest nicht hier die großen Erfolge der beiden Präsidentschaften in den Vordergrund gestellt, weil die von den Amerikanern nicht immer alles so gesehen wird. Gleichzeitig hat sie aber auch ein wenig glatt gewirkt und möglicherweise für Menschen, die jetzt nicht zufrieden sind, die sehr wohl das Gefühl haben, das Land geht in eine schlechte Richtung und das ist die Mehrheit laut Umfragen, kann sie möglicherweise abgehoben gewirkt haben als jemand, der nicht die Realität des amerikanischen Lebens nicht begreift. Trump hat genau das Gegenteil gemacht. Er ist als zorniger alter Mann rübergekommen, der sagt, alles ist schrecklich, alles ist furchtbar. Unter meiner Zeit war alles wunderbar. Das ist so dieses Make America Great Again. In seiner ersten Wahl ging es um eine mythische Vergangenheit. Jetzt gibt es eine reale Vergangenheit, die Trump-Jahre, wobei hier nur die ersten 3 Jahre hier betont werden, nämlich vor der Pandemie. Ab dann ging es ja auch in den USA durch diese massive Gesundheitskrise auch bergab. Aber es gelingt ihm hier so ein Gefühl zu geben, früher war alles gut, heute ist alles ganz schrecklich. Für Menschen, die zornig sind, die unzufrieden sind, die spricht er auf jeden Fall an. Die anderen, die es nicht sind, die optimistisch sind, denen es vielleicht auch insgesamt auch besser geht, die haben sicher bei Harris hier die Person wiederum gefunden, die ihnen aus der Seele spricht. Allerdings entschieden wird die Wahl durch eine sehr kleine Zahl von Wechselwählerinnen und Wechselwählern in einigen wenigen Bundesstaaten, die möglicherweise genau in der Mitte stehen. Wovon sie sich dann mehr angesprochen fühlen, das wird sich vielleicht auch erst in den nächsten Wochen zeigen, kann sich auch durch zufällige Ereignisse ergeben, die wir noch gar nicht voraussehen können, bis zum Wahltag, bis zum 5. November.
Jetzt wird sich die Folge dieser TV-Debatte ja auch erst in der nächsten Zeit in handfesten Umfragen niederschlagen. Aber wir haben gerade erst aktuelle Zahlen bekommen in den letzten Tagen und du hast es schon angesprochen am Anfang, irgendwie 48-48. Es wird wirklich, wirklich knapp, diese Wahl, oder?
Das wird sie auf jeden Fall. Solange Biden der Kandidat war, waren die Umfragen ziemlich klar, dass Trump gewinnen wird. Als Harris dann kam und Biden zurückging und dann Harris auch auf diesem doch sehr erfolgreichen Parteitag sich präsentiert hat, gingen ihre Werte deutlich hinauf. Dann sind sie aber irgendwie stecken geblieben. Die letzten Trends vor der Debatte waren wieder etwas besser für Trump. Und jetzt müssen wir ein bisschen abwarten und schauen auf die Umfragen nach dieser Wahl. Hat diese TV-Debatte möglicherweise wieder Harris diesen kleinen Vorsprung gegeben, der ausreichen könnte, dann die Präsidentschaftswahl zu gewinnen? Oder wird sie halt so wie oft viele andere Debatten einfach nur Menschen in dem bestätigen, was sie ohnehin schon glauben und keinen großen Einfluss haben? auf jeden Fall ist es sehr schwer oder sollte sich niemand trauen, jetzt schon das Ergebnis der Präsidentschaftswahl eindeutig vorauszusagen. Das kann man nämlich nicht.
Das heißt, wenn ich dich frage, ob dieses TV-Duell das Zünglein an der Waage war, dann wirst du es mir nicht sagen.
Das wissen wir noch nicht. Es wird sicher nicht Trump stärken. Für den war es kein besonders erfolgreicher Abend. Für Harris war es ein guter Abend. Alles, was sie erreichen wollte, ist ihr gelungen. Aber ob das sich dann wirklich in Umfragen und später in Wählerstimmen auch niederschlägt, ist derzeit nicht vorauszusagen.
Rick Frey, vielen Dank für die Analyse dieser ersten und möglicherweise einzigen Harris-Trump-Debatte.
Sehr gerne.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Unter anderem sprechen wir natürlich noch über die womöglich wichtigste Aussage über die US-Politik, die nicht bei der TV-Debatte stattgefunden hat. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, gut finden und unterstützen möchten, dann folgen Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und schließen Sie am besten auch ein Standard-Abo ab. Mehr Infos unter abo.derstandard.at. Vielen Dank für jede Unterstützung und wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nicht nur Kamala Harris und Donald Trump haben gestern ihre Positionen abgesteckt, sondern auch eine der wohl einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt und auch für die US-Politik, nämlich Popstar Taylor Swift. Schon lange haben sich ihre Fans, die Swifties, gefragt, ob sich ihr Idol im Präsidentschaftsrennen 2024 positionieren wird. Und jetzt hat sie es in einem Social-Media-Posting getan. Ich zitiere: I will be casting my vote for Kamala Harris and Tim Walz, because she fights for the rights and causes I believe need a warrior. Also, Taylor Swift wählt demokratisch. In der Vergangenheit haben Statements von Swift ihre Millionen von Fans schon zu vielen Dingen motiviert und auch auf die US-Wahl könnte ihre Positionierung einen merklichen Einfluss haben. Zweitens, auch hier in Österreich wurde gestern am Dienstagabend unter SpitzenkandidatInnen aber für die Nationalratswahl debattiert. Im ORF haben erstens der Grüne Werner Kogler und FPÖ-Chef Herbert Kickl diskutiert und die sind wenig überraschend weiter auf Distanz zueinander gegangen. Ganz anders hat es bei ÖVP-Kanzler Karl Nehammer und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ausgesehen. Dort haben die Töne eher auf eine zukünftige Koalition hingedeutet. Weiter geht die ORF-Debatte am Donnerstag, und zwar mit ÖVP Nehammer gegen SPÖ Babler und Grünen Kogler gegen NEOS Meinl-Reisinger. Analysen gibt's auch auf derstandard.at. Und drittens, gestern am Dienstag ist nach ein paar Tagen Verzögerung die private Weltraummission Polaris Dawn ins All gestartet. An Bord der Falcon 9-Rakete der Firma SpaceX von Elon Musk sind 4 Personen, die, wenn alles klappt, in den nächsten Tagen den ersten kommerziellen Weltraumspaziergang unternehmen dürften. Bisher war das nur für ausgebildete AstronautInnen staatlicher Raumfahrtbehörden möglich, aber jetzt spielt Geld wohl auch eine größere Rolle. 5 Tage dauert die Polaris Dawn-Mission. Sie erreicht dabei eine Entfernung von bis zu 1400 Kilometern. Das ist die weiteste Distanz, die ein Mensch seit Ende des Apollo-Mondprogramms der USA im Jahr 1972 erreicht hat. Was genau das Projekt kostet, ist nicht bekannt. Finanziert wird es jedenfalls vom Milliardär Jared Isaacman. Und mit ihm zusammen sind 2 Piloten und auch 2 Mitarbeiterinnen von SpaceX unterwegs. Der Weltraumspaziergang ist aber nicht nur eine besonders kostspielige Unterhaltung, denn an den Privatastronauten werden zumindest auch Experimente durchgeführt, zum Beispiel, wie sich die Weltraumstrahlung auf die Gesundheit auswirkt. Mehr zu all dem und zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf derstandard.at online nachlesen. Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. In diesem Podcast haben Sie Audiozitate gehört von ABC und CNN. An dieser Folge von Thema des Tages haben meine KollegInnen Scholt Wilhelm und Margit Ehrenhöfer mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Baba.